Charakteristisch ist Wielands, des deutschen Voltaire, Euthanasia. Drei Gespräche über das Leben nach dem Tode, veranlasst durch D.J.R.W., Geschichte der wirklichen Erscheinungen seiner Gattin nach ihrem Tode aus dem Jahre 1805. Wieland will auch das Unwahrscheinlichste und Unglaublichste, wenn es nur nicht ganz aus dem natürlichen Wege heraustritt, eher glauben als etwas, das mit allen bekannten Naturgesetzen in offenbarem Widerspruch steht, und erklärt die Erscheinungen Verstorbener als einen ähnlichen Vorgang, den jemand erlebt, der einen Arm oder ein Bein verloren hat und, obwohl dieses Verlustes sich vollkommen bewusst, dennoch eine Zeit lang das nicht mehr vorhandene Glied noch zu besitzen wähnt. So glaube auch der, dem eine liebe Person gestorben, sie noch immer um sich. Dies mache alle Erinnerung an sie lebhafter und inniger, überspanne bei nicht ganz normalen Menschen die Einbildungskraft zu deutlichen Visionen und führe zu der festen Überzeugung von dem fortdauernden Leben des Verstorbenen im Lande der Seelen. Unmöglich aber sei es, dass jemand, der seiner Vernunft mächtig ist, sich von der objektiven Realität einer solchen Vision so völlig überzeugen könnte, dass nicht immer, wenigstens einige Zeit nachher, Zweifel in ihm entstehen sollten, ob er nicht von seinen Sinnen oder seiner Fantasie oder durch die Wirkung eines außerordentlichen Zustandes seines Nervensystems oder durch fremden künstlichen Betrug getäuscht worden sei. Dies ist heute noch, ergänzt durch die Begriffe der allmächtigen Suggestion und der unterbewussten Funktionen, das gangbare Urteil über solche Dinge im großen Publikum und der deutschen Gelehrtenwelt. Und wenn Wieland behauptet, es sei dem Menschen gar nicht natürlich, an den Tod zu denken, so hat auch dies noch heute weitgehende Gültigkeit. Das vorwitzige Verlangen zu wissen, wie es mit denen, die wir lieben und mit uns selbst nach dem Tode stehen werde, zählt er unter die vielen erkünstelten Begierden, die uns durch die Erziehung und überhaupt durch den Einfluss der bürgerlichen Gesellschaft, worin wir leben, eingepflanzt werden. Und dennoch, so fährt er fort, denken wir dieses fremden Einflusses ungeachtet selten ernstlich und anhaltend an den Tod und werden meistens von ihm überschlichen, ohne ihn gewahr zu werden. Wieland redet im Namen der Zeitepoche, die im Diesseits fußt, der dieses Leben ein und alles ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare gehören zusammen. Die Person ist nicht mehr, sobald das Band zerschnitten ist, das Leib und Seele zu einem harmonischen Ganzen zusammenschlang. Ein Jenseits geht uns nichts an, ist für das Ich nicht vorhanden. Alles Anerzogene und Angewöhnte Verlangen danach ist für den Vernünftigen minderwertig. Diese neue Seelenlage in voller Ausprägung wird maßgebend für die weitesten Kreise und ist in wachsender Geltung gewesen bis fast auf den heutigen Tag. Selbst die orthodoxe Geistlichkeit hat sich losgesagt von den lebendigen Beziehungen zu einer Überwelt, vom Glauben an ein hereinragendes Übersinnlichen. Sie verspottet eine Geisterschau und will nichts wissen von einem Verkehr mit den Geistern der Abgeschiedenen. Man könnte hier Glanvilles, Hofkaplan Karls II. Von England, Einwurf entgegenhalten. Wer die Existenz der schädigenden Magie leugnet, der leugnet auch das Dasein der Geister und somit das Dasein Gottes. Eine lustige Anekdote fällt mir ein, die mir als tatsächlich passiert versichert wurde. Wie auf der berühmten Jerusalemfahrt des deutschen Kaisers sich ein Unwetter zu erheben droht und ein launiger Seemann den ängstlich fragenden Theologen die Auskunft gibt: "Ja, ja, meine Herren, wir können möglicherweise bald im Himmelreich sein." Worauf einer der Herren sofort im tiefsten Brustton einfällt: "Was der Herr in seiner großen Güte und Barmherzigkeit verhüten möge." Mystisches Erfahren, schauendes Erleben, das Wunderbare, Geheimnisvolle hat für diese Richtung Kraft und Würde verloren. Ekstase und Vision, einst die sicherste Gewähr ewiger Seligkeit, werden als Entartungen eines krankhaften Gemütes bewertet.